und über Krishna. Und ich habe eine Geschichte gelesen in dem Werk, die ich euch gerne vortragen möchte. Eine Geschichte, die uns ein neues Verständnis, glaube ich, von Krishna geben kann. Und eigentlich der Seltenheit, der absoluten Seltenheit eines Devotees, der Krishna wirklich verstehen kann, wie er ist. Nicht, ob wir allen helfen können, die, dass sie alle ruhig sitzen und gut untergebracht sind. Yes, you can hear concentrated. Gut. Kannst du dich hören, Goranga Priya? Nicht so gut. Wie machen wir das jetzt? Ja, aber wenn sie da vorne sitzt, dann hört ihr nichts. Oder warum geht ihr nicht nach, warum kommt ihr nicht einfach nach vorne? Das ist ungefähr noch vielleicht 20 Quadratmeter, die wir da. Das ist ein bisschen, wie selten es ist, Krishna zu verstehen. Ihr wisst vielleicht, als Krishna den Dämon Agasura getötet hatte, ging die Seele auf Agasura in die Luft hinein und wartete darauf, dass Krishna mit den coolen Jungen den Körper von Agasura verließ. Agasura war eine gewaltige Schlange, deren Maul, so hören wir, den Boden von Vrindavan berührte und dessen Oberlippe die Wolken von Vrindavan kratzte. Hatte Krishna reingelockt, die Kuhhirtenjungen reingelockt in seinen Magen, um die Kuhhirtenjungen zu töten. Und Krishna war dann nachgegangen. Und als Krishna in diesen Maul reingegangen war, hatte Agasura das Maul verschlossen. Krishna aber war bis zur Ehre vorgedrungen und hatte dann die gewaltige Brahman-Ausstrahlung von seinem Transzendentalkörper ausstrahlen lassen, so den Agasura letztendlich getötet. Aber Krishna war dann mit den Zuhörtenjungen rausgekommen. Die Seele stand dort leuchtend wie viele Sonnen im Firmament. Als Krishna rauskam aus dem Mund von Agasura, ging die Seele Agasuras in den Körper Krishnas ein, verschmolzen sie. Das hatten viele, viele Halbgötter gesehen und sie waren so begeistert gewesen, dass sie auf Krishna Blumen geworfen hatten von oben und ein unglaubliches Konzert begann hatten. Dieses Konzert war so laut gewesen, lauter noch als Schelter, dass schließlich Brahma, der gerade eine Rast nahm auf seinem Planeten, aufgeweckt wurde. Und er kam so ein bisschen aus seinem Mittagsschläfchen heraus und wollte sehen, warum jetzt im Universum zu dieser unangenehmen Schlafenszeit ein Konzert gemacht wurde. Halbgötter sagten, Krishna hat den großen Dämon Agasura getötet und am Ende ist die Seele Agasura in Krishnas Körper eingegangen. Deswegen machen wir unseren Konzert. Ah, hatte da Brahma geantwortet. Krishna, nur ein spaßhafter Jünger, den einige Leute in Vrindavan als Gott verehren, unmöglich, dass auch ihr darauf scheinfällt. Ich werde mal sehen, wer dieser Krishna ist. Und Krishna war, Brahma war dann auf seinem Schwan aus einer anderen Dimension herbeigeflogen und hatte über Vrindavan geschaut und Krishna da gesehen. Und er sah eine fröhliche Tafelrunde. Er sah gerade, wie ein Freund mit Krishna sprach und ein anderer Freund von Krishnas Teller ein Lied wollen haben und Krishna das gemerkt hatte und dann so langsam zum Teller eines anderen Freundes und sich dort ein Lied voll wollte und er sagte, Brahma sagte, das soll Gott sein. Der Begründer der seelischen Schriften stiehlt sich darum, von dem Essen eines anderen Tellers, das ist doch Mutschi. Das weiß doch jeder. Das kann nicht Gott sein, der für uns, der alle Regeln und Regulierungen aufgestellt hat und der sich nicht verneigt hat. Was war das? Ich werde zeigen, ja, wenn ich Gott bin. Das Drama war dann gekommen. Das ist alles vorspielbar, wir hören vielleicht jedes richtig los. War dann gekommen und hatte die Kuhhirtenjungen und Kälber genommen, in einen mystischen Schlaf versetzt und dann in eine weit entlegene, nur im Universum geführt, wo sie nicht eingeschläfert, aber zugeschläfert hingetan hatte. Und dann war Brahma zurückgekommen, um zu sehen, was Krishna jetzt machen würde. Und er sah, alle Kuhhirtenjungen, alle Kälber, die er soeben gestohlen hatte, noch in den Haaren waren. Und zwar waren die ganz genau so. Wenn wir uns mal Bima vorstellen. Komm mal. Schaut euch Bima mal. Bima hat dieses fröhliche, spitzbübische Lächeln. Und ganz besondere Eigentümlichkeiten, die nur Hari Ballabha und Mahadev kennen. So ganz besonders, wie er in bestimmten Situationen reagiert. Es ist nicht möglich, vom Bima ein Nachbild zu machen. Selbst der Fingerabdruck vom Bima ist absolut einzigartig in diesem Universum. Weißt du das? Es gibt nicht so einen Fingerabdruck wie Bima. Corinna, die sind gerade in Kriminalistik studiert. Ein Fingerabdruck ist absolut einmalig, weil er so absolut spezifisch ist. Dankeschön. Du bist sozusagen, die Krishna geschaffen hatte, sahen in jedem Detail, selbst in dem Fingerabdruck, absolut identisch aus. Es war kein Unterschied zu spüren, in dem Lächeln, in der Art und Weise, wie sie sich verhielten. Brahma war etwas verwehrt. Er ging also zurück zu dem Platz, wo die Kuhhirtenjungen eingeschläfert waren oder zugeschläfert waren, wie man das sagt in Deutsch. Und stellte fest, die waren tatsächlich, lagen immer noch da. Also er musste davon ausgehen, dass Krishna eine Neuschöpfung vorgenommen hatte. Und das sah er da tatsächlich mit einem eigenen Augen. Als er das zweite Mal zurückkam nach Vrindavan, um nochmal nachzuschauen, haben sich aus diesen Doubles, diesen geschaffenen Repräsentanten Vishnus manifestiert, in einer vierarmigen Form. Und nicht nur das, plötzlich waren aus allen Teilen des Universums mystische Wesen gekommen, die diese Vishnus verehrten mit Pujas und mit Zeremonien, und das war zu viel für Brahma. Er war total verwirrt und beschloss, zu Krishna zu gehen und sich zu entschuldigen. Und ging dann zu Krishna, der gerade die Kühe hütete. Und als er zu Krishna kam, sah er plötzlich, dass an der Stelle, wo Krishna gerade eben noch war, ein gewaltiger Palast war, mit vielen Toren. Ich war doch gerade in Vrindavan, das ist ein kurierten London. Machten Sie das Palast hier, sagte ich, aber machte nochmal die Augen auf. Und sah, dass vor dem Tor des Palastes ein Brahma war mit 8 Köpfen. Wie viele Köpfe hat unser Brahma?
4.
Dieser Brahma hatte 8 Köpfe. Er ging zu dem Brahma hin und sagte, wer bist du? Brahma, sagte der 8-köpfige, der Schöpfer eines gewaltigen Universums. Und wer bist du, wenn ich fragen darf? Er dachte, der Schöpfer dieses Universums, der einzige Schöpfer, den es gibt, ist hier ein 8-köpfiger Name. Ich bin auch Brahma, sagte er. Was, sagte der 8-köpfige Brahma? Du hast aber nur 4 Köpfe. Ich dachte, meine Kopfanzahl seid die geringste von allen Brahmas, die es gibt. Was? Was meinst du, sagte Brahma? Ja. Dieser Palast, in dem Govinda oder in dem Krishna residiert, hat viele, viele Tore. Und vor jedem Tor ist ein Brahma mit vielen Köpfen. Und die wenigsten Köpfe, weil ich die wenigsten Köpfe habe, stehe ich ganz vorne draußen. Ich bin nicht so qualifiziert und nicht so intelligent. Ich bin nicht so qualifiziert und nicht so intelligent, deswegen muss ich leider draußen stehen. Das Brahma, das hört jetzt, dass er vor dem Palast Krishna stand, wo es viele Brahmas waren. Und dass jemand ihn gefragt hatte, wer bist du? Und ihm nicht glauben wollte, dass er Brahma war. Fiel er in Ohnmacht. Das war zu viel für mein falsches Ego. Und dann bin ich von der Wissenschaft gefragt, wer bist du? Was? Der kennt mich nicht? Ich bin doch der Prahmgefall aus Berlin. Und es war einfach zu viel für ihn. Er war so wahnsinnig, um es in Holgersprache geschickt auszudrücken, geplättet. Dass er absolut nicht mehr weiter wusste und dass so eine Identitätskrise bekam, die nicht vergleichbar war mit irgendetwas, was in der Psychopathie irgendwie vorkommt. Er fiel in Ohnmacht nieder. Und als er in Ohnmacht, aus der Ohnmacht herauskam, sagte der Brahma, warum fällst du denn in Ohnmacht? Ich habe dich doch nur gebeten, dich zu identifizieren. Ich dachte, Mann, was soll ich denn sagen, wer ich bin, wenn ich mich ja nicht kenne. Schließlich kam die Idee, ich bin der Brahma, der Vater der vier Kumaras ist. Wer sind die vier Kumaras? 1, 2, 3, 4, genau. Wer sind die vier Kumaras? Keiner weiß? Oder? Das sind die vier Brahmachari-Söhne von Lord Brahma, die als große Rishis oder Weise in einem der höheren Planetensysteme sind und dort die Meditation üben. In ihrer Meditation gehen sie so tief, dass sie tatsächlich so stark den Lotus ihres Herzens wahrnehmen können. Sehr fortgeschrittene Devotees. Einer der Kumara hat die Samhita geschrieben, wo er die spirituelle Welt beschreibt. Und ich bin der Vater der vier Kumara. In dem Augenblick sagte Brahma, der Aspekt ist aber gut, was willst du? Ja, sagte er, kannst mich durchlassen, ich will Krishna sehen. Ich werde langsam hier mulmig, ich muss mit Krishna sprechen. Gut, sagte der Brahma, folge mir nach. So, ja, so fragte der Brahma, der achtköpfige Brahma und der aufgeblasene Brahma, oder jetzt leergeblasene Brahma, von einem Tor zum nächsten. Und jedes Mal sah er Brahmas, die Leerköpfe hatten. 16. 160. 260. 1.200.000. Diskussion von Köpfen. Das sind in mehreren Dimensionen, die wir nicht so unsere Schwierigkeit haben. Und schließlich dann wurde unser Brahma hineingeführt in eine gewaltige Halle. Diese Halle war von Dröhnen und Brausen erfüllt. Chöre waren dort von Gandharvas, himmlischen Engelswesen, die in Melodien so schön, wie es unser Ohr kaum wahrnehmen kann, Krishna verehrten. Brahma schaute und sah einen gewaltigen Thron in der Mitte stehen, wo diese ganzen Chöre drum standen. Dann, und er wollte gerne sehen, wer auf dem Thron ist, denn er verspürt, dass Krishna dort sein wollte. Aber Er sah von den Thronen nur ein gelbes, ein helles, strahlendes Licht aufstrahlen, das ihn völlig blendete. Kennt ihr das, wenn man manchmal aufwacht und es ist zu spät und das Licht ist an dem Zimmer und man ist total geblendet? Ja?
Okay.
So war es. Drama konnte nichts mehr erkennen. Er sah nur noch das Licht, was von dem Altar kam und ihn völlig blendete. Und der achtköpfige Brahma, der ihn als Führer war, sagte, kannst du nicht sehen, da ist Krishna auf dem Altar, auf dem Thron. Nein, sagte Brahma, ich versuche zu sehen, aber ich kann nicht sehen. Lass mich daran, sagte der Brahma, dass du ein Vergehen gegen Krishna gemacht hast. Du hast so viel Vergehen gegen Krishna gemacht, du hast versucht, deine Devotis, die Kuhhirten, Jungs, zu stehlen. Deswegen kannst du nicht mehr Krishna sehen. Oh, was soll ich denn machen, sagte der Brahma. Wie kann ich befreit werden? Weil du kannst. Bringe deine Ehrbietung da und bitte um Verzeihung. Und der Brahma tat das und dann merkt er plötzlich, wie dieses Licht, das ihn geblendet hatte, nachließ und er die wunderschöne Form von Radha und Krishna sah. An der Seite stand Lalita und hatte einen Fächer, betete Krishna, Radha Krishna, die Luft zieht. Und er sah, wie die Kuhhirtenjungen und Kälber da waren. Und er bemerkte zum ersten Mal, wie unbedeutend er selber war und wie bedeutend und wie transzendental Krishna war. Krishna rief ihn dann herbei und sagte, ich weiß, dass du eine materialistische Auffassung von mir hattest und mein Spielen, dass du mich prüfen wolltest, aber ich möchte dir was sagen und ich möchte dir eine Möglichkeit geben. Ich möchte, dass du im Kali-Yoga erscheinst, denn ich komme als der goldene Tänzer Chaitanya Mahaprabhu, Liebe zu Krishna zu verbreiten. Dann möchte ich, dass du erscheinst als Haridas. Du wirst Geburt nehmen in einer Muslimfamilie und du wirst verstoßen werden von deinen eigenen Leuten. Du wirst ein Beispiel geben für Demut und Bescheidenheit. Denn das ist, was du nicht gelernt hast als Brahma. Demut und Bescheidenheit hast du nicht als Brahma gelernt, weil du dich für den Weltenschöpfer hielt. Deswegen wärst du als Haridas Thakur geboren. Und tatsächlich war 1500 oder so, erschien tatsächlich Lord Brahma in der Familie von Muslimen. Also wenn immer als Haridas Thakur, wenn immer er irgendwo auftrat, ging ein Leuchten von seinem Körper aus. Er hatte Arme, die sahen sie wie die Arme eines Mahapurushas aus, einer göttlichen Persönlichkeit, die reichten bis zu den Knien. Und er ernährte sich nur von Milch. Auch als er älter war. Und bis er sein elterliches Zuhause, seine Muslimfamilie, verließ, und anfing das Geschenk der Heiligen Jahre zu verbreiten, mit großer Demut und Bescheidenheit. So, das ist eines der Lilas, der wenig bekannten Lilas von Krishna, die ich euch gerne erzählen wollte. Jetzt möchte ich drei von euch gerne aussuchen. Ich möchte euch die verschiedenen Eigenschaften Krishnas vorlesen und den drei von den Devotis bitten, zu sagen, welche von diesen Eigenschaften, die ich vorlese, sie besonders interessiert, und dann möchte ich diese Eigenschaften gerne erläutern, auf der Grundlage meines privaten kleinen Rechtsbuches, das aber gar nicht so privat ist, weil das von Guru Maharaj geschrieben wurde, die Eigenschaften Krishnas, und ich habe mir das einfach mal gekauft und in meine eigenen Sachen noch dazu geschrieben, und sehr viel Nektar drin, was ich gerne mit euch teilen möchte. So, wer sollten diese drei Devotis sein? Ich würde gerne, meine Spitzenkandidatin heißt Subangi.
du bereit, mir dir eine der Eigenschaften aufzuführen, die besonders gefallen? Ja, wenn, oder wie? Wer, wir haben noch zwei Leute da. Vielleicht eine, Rainer? Ja? Den nehmen wir doch. Da haben wir die. Also, wir sind jetzt, wir haben jetzt die Eigenschaften, hoffentlich suchen die sich die guten Sachen aus. Ihr müsst jetzt hören, diese ganzen, es werden vielleicht nicht 64 Eigenschaften vorlesen, es gibt 64 Kategorien, aber ihr müsst, ich werde mal vorlesen und dann werde ich euch fragen, was euch gefiel. Wenn ihr jetzt die gleichen habt, dann müsst ihr nochmal suchen. Bereit? Das klingt so dramatisch, ist aber gar nicht so dramatisch. Ganz einfach, ihr wisst, wir sind sehr eigentlich zu Menschen, dass das man nicht so macht wie ein Hand. Anscheinend cool, kraftvoll. Krishnas erste Eigenschaft ist, er hat einen wunderschönen Körper. Krishnas zweite Eigenschaft ist, er hat glücksverheißende Merkmale. Drittens, angenehm. Er hat eine große Ausstrahlung. Er ist stark. Er ist ewiglich jugendlich. Er ist ein wunderbarer Sprachkünstler. Er ist wahrhaftig. Er ist ein angenehmer Redner. Redner? Angenehmer Redner. Ja. Er ist flüssig in allen Sprachen. Er ist sehr gelehrt, er ist hochintelligent, er ist ein Genie, er ist künstlerisch, schlau und er ist ein Experte. Er ist dankbar, er ist entschlossen, er ist Expert darin, Zeit und Umstände zu beurteilen. Dann, er sieht durch die Autorität der Schriften. Er ist rein, er ist selbstkontrolliert, er ist stetig, duldsam, voller Vergebung. Also wenn ich euch jetzt anschaue, dann will ich euch nicht beeinflussen. Nicht? Er ist sehr tief, er ist im Inneren zufrieden. Das ist etwas sehr Schönes für mich. Er besitzt eine Ausgeglichenheit. Er ist großzügig. Er ist religiös, er ist heldenhaft, er ist mitleidsvoll, er ist respektvoll, er ist freundlich, er ist liberal und jetzt hört euch die 36. Eigenschaft an, er ist schüchtern. Ich glaube es nicht, doch. Ja, ich bin schüchtern. Dann 37, er ist der Beschützer der ihm hingegebenen Seelen. 38, er ist glücklich. Krishna ist glücklich. Gott ist glücklich. Dann ist der wohlmeinende Freund seiner Devotee. Er wird durch Liebe kontrolliert. Er ist ganz und gar glücksverheißend. Er ist allmächtig. Ich glaube, das interessiert sich Gott wieder, oder? Er ist ganz und gar berühmt. Er ist sehr populär. Beliebt, ja. Er wirkt auf seine Devotees sehr anziehend. Und 46. Eigenschaft, er wirkt sehr anziehend auf Frauen. Vielleicht habt ihr das schon mal gemerkt. 47, er ist von allen zu verehren. 48, er ist sehr reich. 49, er ist ehrenwert. 50, er ist der höchste Kontrollierende. 51, er hat keine Veränderung in seiner Persönlichkeit. 52, er ist allwissend. Dann ist er immer frisch. 54. Eigenschaft. Er ist Sachi Ananda Vita, das heißt eine Form voller Glückseligkeit, Wissen und Erkenntnis. 55. Eigenschaft, Er besitzt alle mystischen Vollkommenheiten. Aufgefordert. 56. Er hat unvorstellbare Kräfte. 57. Sein Körper erzeugt unzählig viele Universen. 58. Er ist die Quelle aller Inkarnationen. 59. Er gibt den Feinden, den er tötet, Befreiung. Jetzt haben wir nur noch 4, also das schaffen wir noch. Er ist derjenige, der befreite Seelen anzieht. Dann er vollführt, tut wundervolle Aktivitäten ausüben. Dann Krishna ist umgeben von Devotees, die voller Liebe zu ihm sind. Und Krishna hat eine allanziehende Flöte. Und dann schließlich, Krishna hat solch eine außergewöhnliche Schönheit, die ohnegleichen ist, irgendwo in der Schöpfung. Also, nirgendwo in der Schöpfung ihresgleichen findet, würde man in Deutsch sagen. So. Wen geben wir die erste Chance zu fragen? Ich würde sagen, unsere jüngsten Kandidaten, Shubhangi, oder bist du schüchtern als erste zu sagen? Nö, ne? Welche Eigenschaften hast du gesagt?
Er ist schüchtern.
Gut. Ramani?
Seine Schönheit.
Seine Schönheit. Die außergewöhnliche Schönheit. Ja. Und du? Weiter. Er wird durch Liebe kontrolliert. Okay. Ich würde sagen, weil Shubhangi als erste fragen durfte, konnte, wird sie als letzte, wird ihr schüchtern Punkt als letzter gemacht. Außerdem ist er sehr speziell und wir werden vielleicht bei Rainer anfangen. Er wird durch Liebe kontrolliert. Ganz schön, das kurz schauen. Ich war so im Vorlesen drin. Rainer, weißt du, du warst ziemlich am Ende oder ziemlich am Anfang? In der Mitte. Naja. So. By love. Ja. Zwei. Jetzt wollen wir mal sehen, was wir hier für Tiefen haben. Das Beispiel, was im Nektar der Hingabe gegeben wird, dafür, dass Krishna durch Liebe kontrolliert wird, ist das Beispiel von Sudama Vipra. Sudama Vipra war ein Brahmin, der mit Krishna zur gleichen Zeit in die Schule ging, in die Gurukula. Es war so, dass eines Tages Krishna und Sudama Vipra in den Wald gingen, als ein fürchterliches Monsunungewitter einsetzte und den ganzen Wald unter Wasser setzte. Krishna Sudama konnte sich gerade noch auf eine Insel retten und dort frierend warten, bis ihr Guru kam mit den Schülern und sie ausgefunden mit einem Boot von dieser Insel befreiten und in den Ashram zurückgebracht. So als Krishna wurde dann der König von Dwaraka, er hatte eine Riesenstadt als Festung im arabischen Meer errichtet durch seine mystische Kraft und lebte dort mit seinen Devotees in 16.108 Palästen, so viel gab es. 16.108. War überhaupt ganz fantastisch. Also Krishna hatte dort in verschiedene Formen. 16.108, er war in allen Palästen und wenn immer er morgens in das Versammlungshaus ging, traten all diese Formen aus diesen Palästen heraus und wurden zu einer einzigen Form. Und diese einzige Form ging in die Paläste hinein, in die Versammlungshaus hinein und machte dort die Angelegenheit. Also, du musst es sehen, dass ich nicht so. Und dann, wenn Krishna fertig war mit seinen Regierungsangelegenheiten, trat er aus dem Sudama-Haus heraus, wurde zu 16.108 Formen und ging dann in diese Paläste hinein, um für alle seine Königin da zu sein und mit ihm zu sprechen oder was immer er da tat. Dame war, hatte geheiratet und lebte auf dem Festland in großer Armut. So arm war er, dass er sich nichts leisten konnte, nicht mal regelmäßig Nachtgeräte. So. Dann ist seine Frau eines Tages gekommen zu der Dame und hat gesagt, du hast doch einen reichen Freund, Krishna. Geh doch zu ihm und bitte ihn um Unterstützung. Die Dame hat gesagt, das ist ungern, aber auf das Drängen seiner Frau hin, der sehr daran lag, dass die Dame nicht so mager war und richtig ein bisschen versorgt war, ging dann schließlich die Dame hin nach Krishna. Sprach mit Krishna. Und Krishna sagte, oh, ich bin so froh, dass du kommst. Sudama geht geradewegs in eines der Paläste herein. Und Krishna umfing ihn mit offenen Augen. Mein Freund aus meinem Leben, setz dich mit mir aufs Bett. Und dann setzen sich beide hin. Und weißt du noch, wie wir so in den Regenfluten waren? Und dann kam Guruji mit den Schildern und hat uns befreit von der Insel. Weißt du? Ja, das ist so damals, taute ganz auf und fragte, was wir alle mit den Scherzen machten. Ich lachte und du sagtest, oh, wir können aber noch besser scherzen. Und dann hat noch ein besseren Scherz gesagt. Und dann lachten wir wieder. Ja. Und, jetzt bist du da und du bist ein Brahmana und ich bin nur ein König, sagte Krishna. Lass mich deine Füße waschen. Das ist da aber Füße. Und dann sagte er, hast du mir eben etwas mitgebracht? Das Sudama hatte so unter der Achse so einen kleinen Beutel. Da war ein bisschen Bruchreis drin, also so zerbrochen Reis, wie wir ihn niemals kochen würden, weil er zu ein armer Leute Reis ist. Reis war gekocht worden von, also war gesammelt worden von seiner Frau, die sagte, du musst ihm irgendwas mitbringen, wenn du ihn um das fragst. Erst gibst ihm was und fragst ihn. Und es gab eben nur diesen arme Leute Reis. Und Sudama hatte den hier. Sudama war so im Gespräch, dass er ganz vergessen hatte über den Reis. Und außerdem dachte er sich, oh Krishna, den Reis kann ich nicht ewig opfern, du bist ein König. Und hast du mir irgendwas mitgebracht, fragte Krishna ein zweites Mal. Und dann rapschte er den Reisbeutel hinein. Dann kam Lakshmi und sagte, halt, also Rohini sagte, halt, das ist nicht der eigene. Das ist nicht geeignet, dass du es isst, mein Herr. Das ist arme Leute reich. Du kriegst so viel außergewöhnliche Speisen hier. Du Dame war ein bisschen peinlich. Er war aber so glücklich in der Gemeinschaft von Krishna zu sein, dass er sich dann bald verabschiedete und ohne die Bitte vorzutragen, wieder nach Hause zu gehen. Er sagte, ich kann es nicht verstehen. Ich kann mich Krishna nicht so hingehen und über materielle Dinge bitten. Nun, als er zurückkehrte nach Hause, deswegen wird gesagt, Krishna wird durch Liebe kontrolliert, hatte Krishna seine Abwesenheit, seine arme Strohhütte verwandelt in einen riesen Palast mit vielen Ausgehmöglichkeiten. Seine Frau war in wunderschönes Bekleidung, gekleidet von Dienern umgeben. Und auch ohne, dass er auch nur ein Wort gesagt hatte, hat Krishna ihm auf diese Weise geholfen. Denn Krishna sah, dieser Sudama ist mein Freund. Er hat zu mir gekommen, aber weil er mich so liebt, hat er es nicht für, wollte er nicht mich fragen um etwas Materielles. Aber ich habe ihm das gegeben. Das ist die Geschichte, die erzählt wird im Nektar der Hingabe. Es werden noch viele andere Geschichten erzählt im Nektar der Bodhi, der Nektar der Hingabe, der auf der Bodhi. Krishna ist auch gleichzeitig, weil er durch Liebe kontrolliert wird, sehr, sehr dankbar für jede kleine Tat, die ihm ein Devotee erweist. weißt, ich weiß nicht, ob ihr schon mal wirklich geliebt habt in eurem Leben. Wenn ihr das tut, seid ihr, ist man sehr, sehr glücklich. Wenn ein, das Kleinste, was einer tut, ist, wird das Größte in der Welt, wenn man mit dieser Person in Liebe verbunden ist. Mir geht es immer so, wenn mir kleine Kinder so Bilder zeichnen, an denen sie Tage gearbeitet haben und diese Bilder, also ein Krishna zeigen, der bestenfalls in den Bereich der abstrakten Kunst einzuordnen ist. Also die haben wirklich Mühe gegeben, dann schmilzt dann das Herz und obwohl man so viele tausend Sachen hat, kriegt man das Bild für Wochen mit sich rum und dann ist es vor sich hin, wenn man Porträts und die Leute gucken, was hast du denn da für komisches Bild hier? Nicht so wichtig und dann weg hier. Krishna ist so sehr, hat so eine Wertschätzung für seine Devotees, dass besonders ein Fall in unserer Erinnerung besonders heraussticht. Ihr wisst, als Draupadi entkleidet wurde in der Öffentlichkeit, Dushasan, erschöpft, zog ihren Sari aus und wollte ihre nackte Schönheit sehen, vor allem Duryodhana war da und guckte, jetzt zeig mal endlich, wann kommst denn? Die entsprechende Form und hatte seinen Schenkel entblößt, mit dem eine obszöne Geste ist, das in der indischen Kultur, oder Nicht-Kultur, muss man es jetzt schon nennen, der nicht, und alles lüsternde. Und in diesem Augenblick hatte Draupadi die Arme hilflos hochgenommen, weil es gab keinen, der ihr beistehen konnte in dieser schlimmsten Stunde für sie. Und sie hat ganz laut gerufen: Hey Govinda! Ego-Paar. Krishna hatte das gehört. Krishna war in dieser Zeit in Dwaraka gewesen, tausende von Meilen entfernt, aber hatte diesen Ruf gehört, war sofort herbeigekommen, hatte alles stehen und liegen gelassen. Brahma und Shivas hatte er stehen liegen gelassen, die um Audienz baten, weil er so durch die Liebe seines Devotees kontrolliert wurde und hatte dann aus seiner Hand so viel Sari-Material herauskommen lassen, dass der strippte und strippte, oder das ist ja nicht das richtige Wort, zog und zog, sagt man. Nicht, war der ganze Palast vollgestopft mit Sari-Material, der ganze Palast, so viel. Und so hatte er Draupadi von dieser Schande beschützt. Ein Wunder gewesen. Krishna hat später im Mahabharata gesagt, dass Draupadi in dieser Stunde nach mir gerufen hat. Hat mich ewiglich ihr gegenüber verschuldet. Und diese Schuld wächst täglich in meinem Herzen. Ich weiß nicht, was ich Draupadi geben kann. Das ist, wenn jemand jemanden liebt. Und der Draupadi hatte nur Zweimal hat Krishnas Namen ausgerufen, aber Krishna hat das so ernst genommen, dass er sagt, die Schuld wächst jeden Tag, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich bin so dankbar. Das ist eine Dankbarkeit in großer Liebe, die Krishna sein Devotees darbringt. Prabhupada sagt in der Erläuterung zu dieser sehr bewegenden Szene, ich weiß nicht, ob sie euch auch anspricht, aber viele Devotees sind sehr angesprochen durch diese Szene. Da sagt Prabhupada, wir können uns gar nicht vorstellen, wie dankbar Krishna den Devotees ist, die heiligen Namen des Herrn ständig chanten. Hare Krishna, Hare Krishna. Das, was ihr tut, also manche von euch, 16 Runden chanten am Tag. Krishna ist sehr dankbar für diese Runden. Nicht, er vergisst das nicht. Das, wenn schon bei Hey Govinda, Hey Gopal, zwei Namen, seine Schuld anlegt. Prabhupada sagt, wir können uns gar nicht vorstellen, wir können uns nicht vorstellen, wie dankbar Krishna Devotee ist, der den Heiligen Namen chant. Gut, Krishna wird durch Liebe kontrolliert, er kann nicht kontrollieren. Jetzt hatten wir dich, was hattest du gesagt? Schönheit. Es gibt zwei Arten von Schönheit, Ramelin. Wunderschöne körperliche Merkmale oder Krishnas Schönheit ist so stark, dass nichts in seinem Kosmos ihresgleichen findet. Was interessiert dich mehr? Das Letzte. Gut. Warum?
Das ist für mich am Anfang so einfach.
Ja. Ich glaube, einer von euch, ich weiß nicht, ob du es warst, Maradine, hat mir einmal anvertraut, wir hatten in Hamburg in der U-Bahn dieses Govinda-Poster. Dieses indische Govinda-Poster, wo Krishna so einen Kalb hält. Und viele Devotees, die an der U-Bahn da vorbeigegangen sind und dieses Govinda-Poster, kennt ihr die Hamburger U-Bahn? Eine Mischung aus allen menschlichen Verzweiflungen. Da war also mittendrin so ein beleuchteter Schatten und dieses Poster war da drin. Und viele von uns, die daran vorbeigegangen sind, konnten nicht daran vorbeigehen. Viele von uns sind Devotees geworden. Bhakti bei Baba Maharaj hat gesagt, von dem weiß ich, den hat es angesprochen. Ich glaube, von ihm habe ich es gehört, von dir glaube ich nicht. Der Bhakti Bhusha Maharaj und auch ich bin da immer vorbeigehetzt mit meinen verschiedenen unaussprechbaren Plänen im Geiste und habe das gesehen und bin nochmal zurückgegangen. Und eines Tages habe ich mich erwischt, wie ich davor stand und ein Gebet sagte: Wenn es dich gibt, Gott, wäre es schön, wenn es dich in dieser Form gibt. Diese Schönheit. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr dieses Poster kennt. Das ist ein ganz altes, indisches. Jetzt gibt es die noch immer, aber weil es so ein schlechter Druck ist, sind die alle vergrünt. Also sind so verblichen. Die Farben sind nicht mehr. Wir haben deswegen in unserer Bewegung das mal nachgemalt. Und es ist auch sehr schön geworden. Gut, jetzt wollen wir sehen. Es gibt einen Vers, den die, das hätte ich gesagt, die sehr fortgeschrittenen Devotees über Krishnas Schönheit chanten und ich möchte euch den gerne sagen. So meditiert man, wenn man schließlich Krishna sieht, über Krishna. Er trägt eine Frauenfeder, er trägt ein Ornament aus Frauenfedern auf seinen Kopf, hat eine blaue Kanikara-Blume über sein Ohr gestülpt. Er hat ein gelbes Gewand, so leuchtend wie Gold, und die Vajrajanti-Girlande. Krishna zeigt seine transzendentale Form als der größte der Tänzer, wenn er in den Wald von Vrindavan eingeht. Nicht so sieht der Devotee Krishna in der Meditation. Es gibt drei Verse, die Krishnas Schönheit beschreiben. Die besten von diesen Schlokas sind. Das ist einer davon. Er sieht in der Meditation den Krishna tanzen mit einem Frauenfeder-Ornament. Ihr seht es dort in der Krone. Das ist eine Frauenfeder-Krone mit einem gelben leuchtenden Doti, auf den Wald von Vrindavan verschwindet und die Büsche hinter ihm zugehen. Und erfüllt dann die Löcher seiner Flöte mit dem Nektar von seinen Lippen. Kannst du dir das vorstellen, Ramani? Er verschwindet im Wald, aber du hörst den Klang von der Flöte. Er ist nicht weg. Und man hört ihn, wie die Kuhhirtenjungen seine Herrlichkeit singen. So meditieren die Devotees über Shri Krishna. Es gibt einen Text aus dem Lalita Madhava, eine Beschreibung, eine sehr bewegende Beschreibung, wo Radharani nach Dwaraka kommt und dort in einem Garten ist und plötzlich eine Statue sieht. Eine Statue aus blauen Juwelen. Noch nicht, dass Krishna in Dwaraka ist, jetzt inzwischen in Dwaraka und kommt also jeden Tag zu dieser blauen Statue und verehrt sie. Und hängt ihr Blumengirlanden um und gibt ihr Blumen und so weiter, bis er eines Tages Krishna in diesen Garten hineinkommt, diesen versteckt gelegenen Garten, und er sieht diese blaue Statue, sie ist eine große Statue, groß, aus einem einzelnen blauen Juwelen geschnitten. Sieht genau aus wie er. Und er sieht plötzlich, wie sich seine eigene Form in dieser Form reflektiert. Also die blaue Statue und darin noch die Reflektion Krishna. Und er sieht es und fragt sich, wer in der Welt wer ist es, der sich da spiegelt in dieser blauen Statue? Das kann nicht ich sein, denn ich bin nicht so schön. Ich möchte die Schönheit dieser Persönlichkeit gerne verstehen. So schön ist Krishna. Schönheit, das würde ich selbst nicht verstehen. Ich weiß nicht, ob du manchmal das tust, was Frauen tun, sich so in den Spiegel schauen und sehen, wie ist das noch mit mir und meiner Jugend. Ich glaube nicht, dass du umfällst und dir nicht vorstellen kannst, dass das deine Spiegelverweisung ist. Krishna sieht sich in dem Spiegel und wird so angezogen zu sich, dass er gerne diese Form kennenlernen möchte, diese Persönlichkeit kennenlernen möchte, der dieses Spiegel hat, weil er so berauscht wird von seiner eigenen Schönheit. Das ist wieder Lalitamada. Wie wundervoll ist es, sagt er. Ich habe niemals solche wunderschöne Formen gesehen. Obwohl es... Und dann dämmert es in ihm, halt, das ist doch meine eigene Form. Und er denkt, obwohl es meine eigene Form ist, versuche ich dennoch wie Radharani diese Form zu umarmen und himmlische Glückseligkeit zu genießen. Alle Schönheit in dieser Welt, die wir sehen, ist nur eine Reflexion. Es besteht nicht vor. Alle Schönheit in dieser Welt ist nur eine Reflexion von Krishnas Schönheit. Ja, es ließe sich noch viel mehr sagen, aber ich möchte jetzt gerne zu Shubhangi gehen. Was wolltest du hören, Shubhangi?
Schüchtern.
Schüchtern? Warum interessiert dich das? Nur zur Frage. Weil es so vielleicht so außergewöhnlich ist, ne? Man kann sich das nicht so vorstellen, dass Krishna schüchtern ist. Wie stellst du dir den Krishna vor, Subhadi?
Nicht wirklich schüchtern.
Nicht wirklich schüchtern, ne? Wie bitte?
Nicht wirklich schüchtern.
Ja. Stimmt. Jetzt müssen wir also sehen, wie Krishna schüchtern ist. Eine Person, was ist überhaupt Schüchternheit? Wie würdet ihr schüchtern definieren? Subhangi, was würdest du sagen? Schüchtern. Wie ist jemand, der schüchtern ist?
Ja. Einfach schüchtern.
Aber schüchtern verschämt, so wie ein bisschen verschämt. Ist Bima manchmal schüchtern? Nie. Nein? Ja, hier wird die Definition gegeben. Eine Person, die manchmal Demut zeigt und Verschämtheit, wird schüchtern genannt. Es war einmal so, dass Krishna hier gerade den Gorbat anfügte und auf einem Finger. Ich glaube, es war der kleine Finger, ne?
Ja.
Kleine Finger. Er hielt die Gorbadan-Lüge und plötzlich sah er die Gopis. Und vor lauter, sagen wir einmal, Anziehung zu den Gopis, fing seine Hand an zu zittern. Er war ganz nervös, berührt, betroffen durch ihre Gemeinschaft.
Yes.
Und nun Balaram sah das und schaute ihn an, so mit so einem fragenden Blick, warum bist du denn, warum zittert deine Hand? Du hältst das ganze Universum durch deine Kraft. Der Bhagavad Gita sagst du, alles ruht auf dir, wie Perlen, die auf einer Schnur sind. Warum zittert deine Hand? Ist es dir zu schwer? Und Krishna dachte sich, als Balarams fragender Blick auf ihn kam, dass Balaram wüsste, dass seine Hand schüttelte, weil er so angezogen zu den Gopis war. Krishna dachte sich, Balaram war ganz schön angezogen zu den Gopis, ne? So im Himmelstil. Und da wurde er total schüchtern. Ihm überkam eine Verschämtheit. Weil er ertappt war in seiner großen Liebe für die Gopis. Krishnas Größe ist, dass er sehr heldenhaft ist. Wenn er zum Beispiel den Jarasandha herausfordert und sagt, du sinnvoller Frosch, hast du noch nie von der schwarzen Schlange Krishna gehört, der Frösche verschluckt? Diesen gewaltigen Krieger Jarasandha. Wir genießen es zu hören, wie Krishna da so ein bisschen heldenhaft auftritt. Aber wir genießen es auch zu hören, wie Krishna verschämt ist und schüchtern und ein bisschen das Gesicht versteckt vor seinem älteren Bruder Balaram. Krishnas Persönlichkeit hat so viele Aspekte, wie wir uns es nicht vorstellen können. Krishnas Persönlichkeit ist immer transzendental und es ist immer für uns eine große Überraschung, mit Krishna ein Teil unserer seiner Persönlichkeit offenbart. Ich weiß, dass Prabhupada uns einmal völlig überraschte, indem er sagte, glaubt ihr wirklich, dass Krishna Gott ist? Die Schüler von ihm waren so ein bisschen, jetzt werden wir geprüft. Und keiner wartet jetzt vor Prabhupada stählernen Blick zu sagen, ja. Daraufhin sagt der Prabhupada, ich bin davon überzeugt, deswegen kann ich als Einzelner diese Bewegung im Westen verbreiten. Ihr müsst auch überzeugt werden davon, dass Krishna Gott ist. Ich habe euch deswegen zum Anfang unseres kleinen Krishna-Abends ein paar Bilder gezeigt, die vielleicht in euch eine Anziehung zu Krishna, dieser persönlichen Form Krishnas, erweckt haben. Und dann haben wir ein Lila gehört, in der die Größe Krishnas gezeigt wird. Nicht? Wie er so viele Lebewesen manifestiert und wie er in einem Palast ist, vom Brahma nicht erkannt wird, weil er sich hinter seinen Strahlen, den Brahmanstrahlen, verbirgt. Aber zum Schluss haben wir über die Eigenschaften Krishnas gehört, von denen ganz besonders die wichtig ist, dass Krishna der Freund seiner Devotees ist, so ähnlich wie Rainer wollte hören, durch Liebe kontrolliert. Wenn wir wollen nicht Krishna. Wir wollen nicht Krishna. Wir wollen Liebe zu Krishna. Denn durch Liebe zu Krishna, durch Bhakti, wird Krishna angezogen in unser Dasein und mit uns immer zusammen sein, wie das getrennt. Gut, damit sind wir an das Ende unseres Krishna-Abends gekommen. Es ist jetzt 9:05, ein bisschen später, als wir geplant haben. Ich werde zu diesem Zeitpunkt mal sehen, ob vielleicht ganz kurz noch einige Fragen sind, aber nur kurz, wir haben vielleicht noch 5 bis 10 Minuten. Ich möchte mit dieser Vorlesung etwas ganz Besonderes bezwecken. Glaubt mir, wenn wir einfach nur die Anziehung zu Krishna mehr verspüren können in unserem Leben, dann wird es uns viel leichter fallen, Loslösung von Dingen, die nicht förderlich sind, für Krishna zu entwickeln. Anziehung für Krishna ist das Allerwichtigste. Ob wir jung sind, wie unsere jüngsten Devotees hier, oder ob wir älter sind, die Anziehung zu Krishna wird das tragende Prinzip und das rettende Prinzip in unserem spirituellen Leben sein. Ein Devotee, in dessen Herzen Liebe für Krishna, oder sagen wir erstmal Anziehung zu Krishna, entsteht, dessen Herz wird wie eine Lotusblume, zu der sich Krishna, der wie der Madhusudan ist, der wie eine Biene ist, angezogen wird. Wir müssen versuchen, Krishna in unser Leben reinzubringen, und das können wir, wenn wir Liebe für ihn entwickeln und ihn auf diese Weise anziehen. Ein sehr wichtiger Punkt. Deswegen hat Rupa Goswami in diesem Buch Nectar of Devotion, wo er den Nektar der Hingabe beschreibt, 64 Eigenschaften von Krishna beschrieben, die uns helfen, über Krishna zu meditieren. Ich möchte euch gerne inspirieren, euch vielleicht auch so ein Nektarbuch zu machen. Man kann sich das kaufen, das haben wir alle noch so viel Geld, vielleicht 10,50 Mark kostet es oder so. Ich weiß nicht genau. Und dann kann man sich dazu so Notizen machen und sein eigenes Anziehungsbuch von Krishna machen und immer mal nachlesen. Was ist jetzt diese Eigenschaft? Was bedeutet das? Und so kann man dann auch nachdenken. Guck mal, wenn wir über eine Person nachdenken, dann denken wir über die Eigenschaft nach. Wenn ich zum Beispiel an Bhima nachdenke, mir gefällt so deine Frische und Frechheit, diese natürliche, charmante Frechheit. Oder wenn ich an Neti denke, ihr verschämter Blick. Oder wenn ich an Mahadev denke, die künstlerische Natur, oder Kran Gopal. Jeder hat so seine verschiedenen Eigenschaften. Wenn wir an eine Person denken, müssen wir an diese denken wir an die Eigenschaften. Nicht? So, wenn wir es irgendwie schaffen wollen, an Krishna zu denken, brauchen wir das Verständnis von seinen Eigenschaften dazu. Und das können wir aus diesem Nektar der Hingabe heraus tun. So, habt ihr hierzu irgendwelche, habt ihr irgendwelche Fragen zu dem Thema? Oder wollt ihr noch eine Eigenschaft hören? Ja. Ja. Er hat diese innere Zufriedenheit. Warum interessiert dich das? Ja, ja. Manche dieser Eigenschaften, diese Eigenschaften können von uns als Lebewesen erreicht werden. Nicht alle Eigenschaften. Zum Beispiel können wir niemals, dass aus unseren Poren die Universen hervorgehen. Das wird niemals so sein. Aber ja, Krishna ist niemals, es heißt, eine Person, die unberührt wird von Anhaftung und Neid, besitzt innere Zufriedenheit und Ausgeglichenheit. Guck mal, in dieser Welt, wenn jemand angehaftet ist an uns, werden wir sehr begeistert von dieser Person. Und wenn aber eine andere Person neidisch auf uns wird, sind wir total gestört. Besonders wenn dieser Neid Ausdruck findet in schlechter Nachrede über uns und so weiter und so fort. So, Krishna ist niemals, ist immer gleich zu jedem, weil innerlich so zufrieden ist. Ihm ist egal, ob jemand zahllose Vergehen gegen ihn gemacht hat. Und so weiter. Nicht? Er ist, ihm lässt das letztendlich gleichgültig. Ich habe hier, wir sind sehr beunruhigt, wenn uns Menschen hassen, und wir sind sehr begeistert, wenn uns Menschen lieben. Aber für Krishna, der ist immer ausgewogen und in sich selber. Und es gibt ein Gebet, und damit möchte ich diesen Abend beenden. Ich sage das jetzt an, weil dieses Gebet wird nochmal, wir müssen nochmal uns total konzentrieren, um das Gebet zu erfassen und zu hören. Aber das ist jetzt nur noch 2 Minuten und dann haben wir es. O lieber Herr, Du bist jedem gegenüber gleich. Für dich gibt es keinen Unterschied zwischen deinen Söhnen, deinen Freunden oder Feinden. Deswegen ist die Bestrafung, die du so gütig diesem Kalia gegeben hast, angemessen. O Herr, du bist erschienen, um alle Arten von störenden Elementen in der Welt zu beseitigen. Und weil du die absolute Wahrheit bist, gibt es keinen Unterschied zwischen deiner Barmherzigkeit und deiner Bestrafung. Wir denken deswegen, dass deine anscheinende Bestrafung von Kalia eigentlich deine Segnung ist. Wir sind der Meinung, dass deine Bestrafung deine große Barmherzigkeit zu uns ist. Denn wenn du jemanden bestrafst, kann man verstehen, dass die Reaktion auf die sinnvollen Aktivitäten von dieser Person mit dieser Bestrafung ausgelöscht wird. Also Krishna ist selbstgütig zu einem Feind, den er bestraft, weil er somit sein schlechtes Karma von ihm nimmt. Das ist ganz und gar nicht ausgeglichen. Das wirst du erreichen, Himalata Thakurani, wenn in dir ein Gefühl der Zuversicht ist, dass, oh, ich werde Krishnas Barmherzigkeit erlangen, wenn du Vertrauen hast in die Größe von Krishnas und wenn du glücklich in dir bist, dann bist du ausgeglichen und ausgewogen, da kann einem nichts mehr anhaben, Freunde oder Feinde, man ist gleich zu einem. Das wird geschrieben und Nektar auf die Burschen. Zuversicht braucht man, ein Gefühl der inneren Freude und Vertrauen. Das ist dann innerlich ruhig. Gut, damit sind wir an ein schönes Ende gekommen. Vielen Dank, dass ihr teilgenommen habt an diesem Krishna-Abend. Es ist immer nice, über Krishna zu sprechen. Srila Prabhupada ki jai, Sri Gaura Nitai ki jai.